möchte euch heute jemanden vorstellen. Und zwar Abel, ein bisschen Senf. Und seinen Bruder kein Ketchup. Das waren die ersten Kinder von Adam und Eva. Die beiden wurden älter, wuchsen heran. Der Kain, der wurde Bauer. Und sein Bruder Abel, der wurde Schafhirte. Und eines Tages entschloss sich Kain, etwas von dem, was er auf dem Feld erwirtschaftet hatte, Gott zu opfern. Auch sein Bruder Abel entschloss, ein paar seiner Schafe Gott zu opfern. Und schnell stellte sich heraus, dass Gott das Opfer von Abel gefiel, aber das von Kain gar nicht beachtete. Und daraufhin wurde Kain richtig wütend. Er schaute vor lauter Zorn auf den Boden. Und Gott fragt ihn: Kain, warum schaust du so zornig auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, dann kannst du doch deinen Blick erheben. Aber wenn du Böses vorhast, dann lauert die Sünde schon vor der Tür und will dich haben. Du aber, du sollst sie beherrschen. Kain ging zu seinem Bruder Abel und sagte: Komm, Abel, wir gehen aufs Feld. Die beiden gingen aufs Feld und dann erschlug der Kain den Abel. Gott fragt Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und Kain antwortete nur: Woher soll ich das wissen? Bin ich etwa der Aufpasser meines Bruders? Und Gott sagte: Kain, ich weiß, was du getan hast, und das war böse. Ich muss dich bestrafen. Du musst von hier fortgehen. Kain sagte: Die Strafe ist zu hart. Ich kann sie nicht tragen. Jeder, der mich findet, kann mich doch umbringen. Und Gott sagte: Nein, Kain, keiner wird dich umbringen. Ich werde ein Zeichen an dir festmachen, damit jeder weiß, dass man dich nicht umbringen darf. Aber du musst gehen. Eine ziemlich dramatische Story. Als ich die Geschichte gelesen habe, war ich voll auf Kains Seite. Denn was hat er denn falsch gemacht? Er hat etwas vom Feld Gott geopfert. War da irgendwas falsch? War Abel etwas Besseres? War Gott etwa ungerecht? Man könnte so denken. Aber wenn man die Geschichte genauer betrachtet, entdeckt man viel tiefere Gründe für Gottes Handeln. Kain und Abel opferten beide etwas. Kain von dem, was er auf dem Feld erbracht hatte, und Abel ein paar seiner Schafe. So haben wir es jetzt in der Geschichte erfahren. Die Frage ist bloß, wieso? Wieso wurde nur ein Opfer angenommen? Macht Gott einen Unterschied zwischen den Opfern? Ist Ertrag vom Feld weniger wertvoll? Hat Gott deswegen Kains Opfer nicht angenommen? Sind Schafe für Gott wertvoller? Findet er das besser? Oder lag es an der Menge, die geopfert worden ist? Waren es vielleicht mehr Schafe als Ernte? Gefällt es Gott, wenn man ihnen viel gibt? Bestimmt. Aber das war, denke ich, nicht der Grund, warum er Kains Opfer nicht angenommen hat. Gott teilt die Opfer nicht in Gruppen ein. Die, die viel geben, bei denen wird das Opfer angenommen. Und die, die wenig geben, bei denen nimmt er das Opfer nicht an. Das würde so ein bisschen dem widersprechen, wie ich ihn kennengelernt habe. Bloß dann stellt sich die Frage, was war zwischen Kain und Abel anders? Und was ist Gott wichtiger als das Opfer? Wir wissen jetzt, dass das Opfer nicht der Grund war, warum Gott Kains Opfer nicht angenommen hat. Ich glaube, es lag an seiner Motivation, beziehungsweise an seiner Herzenshaltung. Vielleicht dachte Kain, das Opfer gehört da dazu, mach ich's halt. Oder vielleicht dachte er, wenn ich Gott etwas von meiner Ernte gebe, bekomme ich vielleicht viel mehr oder etwas viel Wertvolleres von ihm zurück. Vielleicht war er einfach auf sein eigenes Wohl aus. Oder vielleicht dachte er, Gott will es halt so, mache ich es halt. Ich kann euch nicht genau sagen, was Kain gedacht hat. Ich kann nur vermuten und spekulieren. Aber in ein paar Bibelversen aus dem Alten und Neuen Testament finden wir Antworten. In Hebräer 11, Vers 4 steht, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gabe Zeugnis ablegt und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Und in Sprüche 21, Vers 27 steht, das Opfer der Gottlosen ist ein Gräuel, zumal, weil man es mit Bosheit darbringt. Durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer dar als Kain. Also der Grund, weshalb das Opfer von Abel angenommen worden ist, liegt in seinem Glauben, beziehungsweise in seiner Beziehung. Glaube ist nichts anderes als eine Beziehung zwischen Gott und Mensch. Ein tiefes Vertrauen. Und das funktioniert nicht, ohne dass wir mit unserem Herzen dabei sind. Glaube ist eine Herzenssache. Ich muss mein Herz öffnen für so eine Beziehung. Meine Herzenseinstellung ist für eine gute Beziehung entscheidend. Man kann davon ausgehen, dass das Opfer von Kain durch die mangelnde Beziehung zu Gott nicht angenommen worden ist. So wie es in den Bibelversen beschrieben wurde. Kains Herz war verschlossen. Er hat sich nicht für eine Beziehung mit Gott geöffnet. Er hat sich dem Glauben verschlossen. Er hat sich vor Gott verschlossen. In Hebräer 11, Vers 6 steht, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Ich denke, Gott gefiel Kains Herzenshaltung nicht. Es war nicht so, wie er es sich gewünscht hätte. Gott möchte das Herz eines Menschen. Das ist ihm das Allerwichtigste, sogar wichtiger als das Opfer. Und mit Herz meine ich jetzt nicht das Organ, was uns am Leben hält, sondern in der Bibel wird das Herz als der Sitz des Wesens einer Person definiert, als die Persönlichkeit eines Menschen. Gott möchte nicht einfach nur, dass wir ihm opfern, wie zum Beispiel den 10. Teil geben. Er möchte, dass es aus einem Herzen geschieht, das ihn liebt. Aus einer Beziehung zu ihm heraus. Er möchte, dass man sich ihm öffnet. Da stellt sich mir nur eine Frage. Wie können wir das heute? Wie können wir heute aus der Beziehung heraus opfern? Und was opfern wir Gott heute? In Römer 12, Vers 1 heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Es geht um Hingabe und dazu ist es notwendig, dass wir unsere Herzen öffnen, unser Herz ihm anvertrauen. Wie sieht es bei dir aus? Wo verschließt du dein Herz Gott gegenüber? Und bist du bereit, es Gott zu öffnen?
Mensch, Christopher, vielen Dank, dass du uns so in diese Geschichte hineingenommen hast. Sieht ja schon ein bisschen wüst aus hier oben. Oh. Eine krasse Story und eine krasse persönliche Frage, die du uns hier stellst. Wie war denn das bei dir? Hast du auch mal festgestellt, dass du so ein verschlossenes Herz hattest vor Gott?
Ja, also gab es einige Situationen, aber mir fällt eine ganz spezielle ein. Vor ein paar Jahren im Gemeindeurlaub, das war bei einem Lobpreisabend, war total schön, bin ich mit meinen Eltern ins Gespräch gekommen und sind bei einem schwierigen Thema gelandet. Da ging es um Fehlgeburten. Und meine Mutter oder meine Eltern haben mir erzählt, dass ich nicht alleine war, also im Bauch. Ich bin zweieiige Zwilling oder war es vielmehr. Mein Zwillingsbruder oder Schwester ist mit 9 Wochen im Bauch verstorben leider. Aber um es klarzustellen, ich bin in keinster Weise auf irgendjemand wütend. Weder auf meine Familie, auf Gott oder auf meinen Zwillingsbruder. Gar nicht. Vielmehr habe ich mich gefreut über diese Nachricht. Natürlich war ich geschockt, aber die Vorstellung, jemanden zu haben, der vielleicht im Himmel auf mich wartet, fand ich total schön.
Oh wow, Christoph, du weißt ja, dass ich selber ein Zwilling bin und ich weiß, dass man als Zwilling eine besondere Bindung zu seinem Bruder hat. Und deswegen finde ich das ziemlich krass, was du uns hier erzählst. Ich kann mir vorstellen, da ist was bei dir passiert, so innerlich. Und meinst du, kannst du uns ein bisschen erzählen, mit reinnehmen?
Also ja, da ist was mit mir passiert, aber total unbewusst. Ich wusste lange Zeit gar nicht, dass ich einen Zwillingsbruder hatte. Und das war auch ein bisschen überrascht für meine Eltern, weil das war bei uns zu Hause nie ein Geheimnis. Das wurde, als ich klein war, offen kommuniziert, aber ich wusste es halt nicht mehr. Und wisst ihr, durch diesen Verlust war mein Leben nicht unbedingt leichter. Es gab Situationen es wurde schwieriger. Ich tat mir extrem schwer zu vertrauen. Und das war nicht nur im Menschlichen, Zwischenmenschlichen, sondern vor allem Gott gegenüber. Das war katastrophal. Ich habe mein Herz ihm gegenüber total unbewusst verschlossen, weil ich Angst hatte, dass er mich im Stich lässt, mich alleine lässt, mich enttäuscht, ich mich nicht auf ihn verlassen kann. Und das war alles andere als angenehm, das war total anstrengend und blöd.
Das kann man vorstellen. Okay. Aber was hat dir geholfen, sag mal, so aus der Sache raus oder mit ihm umzugehen?
Also es war anfangs total schwer und ich bin einen extrem harten und schweren Weg gegangen. Einen ganz langen Weg des Vertrauens mit Gott. Über viele Jahre habe ich das auch seelsorgerlich behandelt, besprochen, darüber geredet. Und Gott musste sehr, sehr sachte mein Herz öffnen, da ich sonst nicht ausgehalten hätte. Ich wäre zerbrochen. Und er hat mir Schritt für Schritt gezeigt, was Glaube heißt, was Beziehung heißt, wer er ist und wie er ist. Und ich habe lernen dürfen, mit allem, was mich beschäftigt, mit meiner Angst vor der Enttäuschung zu Jesus zu gehen, ihm das abzugeben und ihm zu vertrauen, um meinen Blick von der Angst auf ihn zu richten. Und alles, was mich beklemmt, was mir Sorgen macht, an ihm abzugeben. Aber dieser Weg ist noch lange nicht abgeschlossen. Das ist für mich ein Lebensweg. Den werde ich mein Leben lang gehen. Aber mit Gott an meiner Seite und mein Blick fest auf ihn gerichtet. Gott kämpft um mein Herz.
Vielen Dank, Christopher, für all das, was du uns da erzählt hast und mit uns in deine Geschichte mit hineingenommen hast. Und ja, findest du Wahnsinn, was Gott in deinem Leben getan hat. Gott kämpft um dein Herz. Gott sorgt sich um dein Herz. Und das haben wir so jetzt erleben dürfen, erhören dürfen von dir. Gott hat deinen Herzenszustand zu seiner Herzenssache gemacht. Gott hat deinen Herzenszustand zu seiner Herzenssache gemacht. Und ich denke, genau das dürfen wir auch in dieser Geschichte von Kain erleben oder sehen. Gott hat sein Herz umworben. Es geht ihm um unser Herz. Ich behaupte mal, es gibt zwei Arten von Herzenszuständen. Das eine kann ein offenes Herz sein, und das andere ist ein verschlossenes Herz. Ich mache mal da einfach so einen Querbalken hin für verschlossen. Zu. Verschlossenes Herz. Ein horizontal lebendes Herz. Und das war Kains Zustand. Kain war auf dem Weg mit sich selbst beschäftigt. Ein verschlossenes Herz. Die Gründe für ein verschlossenes Herz können verschiedene Dinge sein, wie beim Christopher manchmal überhaupt nicht bekannt. So versteckt, so verborgen in uns drin. Dinge, die wir gar nicht erfahren haben, weil es vielleicht von Vorgeburt an passiert ist, während der Geburt oder auch während des Lebens, aber irgendwie so drin versteckt. Aber es gibt auch einen Grund, einen grundlegenden Grund, den erzählt uns die Bibel und der ist schon zu allen Menschen gleich. Seit Adam und Eva haben alle Menschen keinen Zugang mehr zu Gott. Da ist ja was Schlimmes passiert. Sie haben sich getrennt von Gott. Und wir leben seither ohne Gottes Geist, ohne Gottes Wahrheit, ohne dieses Leben, das Gott selbst ist. Der, der dieses Leben geschaffen hat, ja, von dem sind wir getrennt. Abel hat diesen Zustand überwinden wollen und hat Gott gesucht. Er hat ihn durch Glauben gefunden. Durch Glauben an diesen einen Gott, der lebendig ist, hat er Beziehung gehabt und hat sein Herz ihm gegenüber geöffnet. Aber Kain hingegen lebt verschlossen und ignorierte Gott. Getrennt von Gott. Und so steht Kain eigentlich für uns, für alle Menschen, die in der Erbfolge nach ihm kommen. Ein verschlossenes Herz ist ein Herz, das von Gott wegschaut. Ein verschlossenes Herz ehrt Gott nicht. Kennzeichen für ein verschlossenes Herz ist sowas wie, es will sich selber bestimmen. Es fühlt sich ungerecht behandelt. Solch ein Herz lässt sich von negativen Gefühlen beeinflussen oder bestimmen. Es sieht den Mangel in seinem Leben mehr und größer, wie eigentlich das, mit was es beschenkt worden ist. Durch Gott oder auch durch das Leben hier auf dieser Welt werden wir ja durchaus auch beschenkt. In so einem Herzen entsteht Bitterkeit. Da ist Lüge, die beherrschend in uns drin ist. Da ist Scham. Auch Spaltung. Also so eine Trennung in uns. Da ist Wut und Zorn, wie bei Kain. Aber ich denke auch Angst und Unsicherheit. Das schreibt mal groß. Das sind so Kennzeichen, die dieses Herz ausmachen. Letztes Jahr im Herbst haben wir als Familie einige Äpfel da in unserem Garten gefunden, an den Bäumen gepflückt und haben daraus Apfelsaft gemacht. Und den Apfelsaft also pressen lassen und nicht selber gepresst, aber und den dann in ein Fass getan. Aber wir haben ihn vorher abgekocht, vielmehr auf 80 Grad erhitzt für eine kurze Zeit, um diese Keime, die da drin sind, zu töten, damit der Saft bleibt und nicht zum Most wird. Aber wenn man dieses Abkochen nicht macht und diesen Saft, diesen frisch gepressten Saft in ein Fass tut, Deckel drauf zudreht und so stehen lässt, dann fängt es an zu gären und zu gären und zu gären und zu gären und entsteht ein Wahnsinnsdruck in diesem Fass. Und in dieser Art, denke ich, passiert das Gleiche auch mit einem verschlossenen Herzen. Da sind Keime drin, und dann beginnt es da drin an zu gären und zu gären und zu gären. Es entsteht ein Druck. Und irgendwann macht es Bumm! Und es fast platzt. Irgendwann mal platzt unser Herz. Wie bei Kain und der Zorn muss raus. Das ist meistens dann etwas unkontrolliert. Und meistens tut es anderen weh. Aber ich glaube auch, meistens tut es einem selber weh. So habe ich es für mich erfahren auch. Jeder Ausbruch macht alles nur noch schlimmer. Jeder Ausbruch zerstört etwas in einem Herzen der anderen, in anderer Person, aber zerstört auch in mir was. Es zerstört meinen Selbstwert. Mein Herz, mein Wer bin ich denn? Kain hat seinen Zorn versteckt. Er gibt seinen Zorn nicht offen zu und will auch mit Gott nicht darüber reden. Er kehrt Gott den Rücken zu, schaut auf den Boden und schaut aber nicht auf Gott. Damit verschließt er sich vor Gottes Hilfe und seine sündigen, zerstörerischen Gedanken beherrschen ihn. Und wir kennen die Folge, was da so mit Abel passiert ist. Ich denke, wir planen nicht sofort einen Mord oder sowas, das glaube ich gar nicht. Aber Worte können verletzen. Genauso kann eisiges Schweigen total wehtun. Oder irgendwie fängt unser Körper an, irgendwelche schmerzhaften Symptome auszustreuen und in uns Gelenke tun weh, Magengeschwüre entstehen oder sonst was. Ich denke, wir kennen das selbst. Wie geht denn Gott eigentlich mit dieser Sache um? Wie ging er mit diesem Kerl hier um? Wie geht er mit uns um? Ich finde ja Gottes Reaktion auf Kains Verhalten irgendwie etwas seltsam. So irgendwie, mein Gott hat es doch vorausgesehen, dass das passiert. Er hätte doch diesen Mord verhindern können. Aber Gott greift irgendwie nicht so ein. Ich finde es so Hammer, weil Gott sagt einfach nur zu Kain, warum bist du zornig? Nur einfach diese Frage, warum bist du zornig? Nicht mehr. Er sagt ihm nicht, reiß dich zusammen, Kain, mach keinen Scheiß. Bring deinen Bruder nicht um oder sonst was, ja? Nee. Einfach nur, warum bist du zornig? Kain, du musst deinen Zorn in den Griff bekommen. Zorn gehört sich nicht. Zorn ist nichts Gutes. Das darf nicht sein. All das sagt Gott nicht. Nichts davon. Nur diese Frage, warum bist du zornig? Aber was mir klar geworden ist, mit dieser Frage benennt Gott das Gefühl von Kain. Er benennt diesen inneren Zustand, dieses Brodeln in ihm. Er nennt es beim Namen. Und Gott sieht sein Herz, sieht seinen Zorn, sieht seine Gedanken. Und trotzdem hält er ihm keine Moralpredigt, sondern fordert Kain heraus, über seine Gefühle zu reden. Fordert Kain heraus, sag mir doch, was in deinem Herzen vorgeht. Red mit mir. Und ich glaube, Gott wollte wirklich sein, Kains Blick, der auf den Boden gerichtet war, eben nach oben richten zu ihm. Mit anderen Worten, er wollte ihm helfen, Druck abzulassen. Kontrolliert Druck abzulassen. Also ihm eigentlich so eine Art Überdruckventil geben. So macht man das bei diesen Fässern, wenn man Apfelsaft macht, wenn man Most macht. Das ist so ein Ventil, damit der Druck raus kann, aber kontrolliert. Und damit kommen wir zu der zweiten Herzenshaltung. Das ist dieser Blick nach oben. Gott sagt im Prinzip zu Kain, bleibe bei mir, red mit mir, richte dein Herz auf mich aus. Sonst läufst du Gefahr, etwas Dummes zu tun. Ich glaube, Zorn und Wut ist nicht Sünde. Es ist auch nicht ein Gefühl, für das wir uns schämen müssten. Nur kann daraus eine ganz blöde Handlung passieren. Daraus entsteht Sünde und ein sündiges Verhalten. Ich habe mal gelesen, Zorn und Wut sind Gefühle, die zeigen, da stimmt was nicht. Da komme ich gerade mit etwas nicht klar. Da ist irgendein Missstand in mir, den kapiere ich vielleicht nicht ganz, den kann ich nicht richtig fassen, wie Christopher uns erzählt hat. Da war was in mir, aber ich kann es nicht fassen. Das macht mich sauer. Da ist in mir was, das ist falsch. Aber die Frage ist aber, was mache ich damit? Was mache ich mit diesem Zustand, den ich so in mir habe und gar nicht fassen kann? Und eben da folgt die Frage, was mache ich damit? Und ich glaube, es liegt an uns. Es liegt allein an uns, was wir damit machen. Wir allein sind verantwortlich für unsere Gefühlswelt. Wir allein sind verantwortlich für unseren Herzenszustand. So wie in Sprüche 4, Vers 23 es heißt, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Gott nimmt die Verantwortung für Kains Gefühle nicht ab. Auch die Verantwortung für sein Handeln nimmt er ihm nicht ab. Im Gegenteil, Gott fordert den Kain heraus, darüber zu herrschen. In 1. Mose 4, Vers 7, den hat Christopher vorher auch erwähnt. Warum blickst du so grimmig auf den Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen? Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Du aber sollst über sie herrschen. Dass Gott herausfordert zu herrschen, heißt, dass die volle Entscheidungsgewalt über unser Verhalten er in unsere Hand legt. Herrsche über das, was du tust. Herrsche über dein Handeln. Herrsche über dein Herz. Herrsche über deine Gefühle. Herrschen bedeutet, ich entscheide, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe. Herrschen bedeutet, dass ich Verantwortung für mich übernehme und die Schuld nicht beim anderen suche oder auf den anderen schiebe. Es liegt allein an uns, ob wir wegschauen oder aufschauen. Zu Gott aufschauen. Aber das Schöne ist, Gott lässt uns damit nicht allein. Er ist es, der sich um unser Herz bemüht. Er will mit mir im Gespräch sein. Er will mit mir verbunden sein. Er will in Beziehung mit mir leben. Ich dachte ja immer, diese Fragen sind so Psychologentricks. Ganz früher. Da geht es immer so in die Tiefe und man wird manchmal so unangenehm, wenn so Fragen gestellt werden. Aber was macht Gott? Ich glaube, das ist eine Erfindung von Gott und nicht von Psychologen. Wir haben es nur von ihm abgeguckt. Gott sagt, Kain, was ist mit deinem Zorn? Es ist Gottes Art, uns zu helfen, in unser Herz zu schauen. Er benennt unsere Gefühle, weil wir sie selber oft nicht benennen können. Ich bin so dankbar für Menschen, die mir geholfen haben, in mein Herz zu schauen, die mir solche Fragen gestellt haben, um deinen Blick da rein zu bekommen, um ganz ehrlich mal das anzuschauen, was da drin ist, und nicht wegzuschauen. Ganz ehrlich mit mir selber zu sein. Und es tut manchmal weh, wenn man das entdeckt, was da drin ist, was da wirklich Wahrheit ist. Es tut so unendlich weh und schmerzt. Weil da Prägungen ans Licht kommen, die, von denen du keine Ahnung hattest. Aber die andere Seite ist die, die durfte ich auch erleben, die durfte Christopher erleben. Es ist so unendlich heilsam. Es ist so befreiend. Es ist so verändernd, wenn da der Gott, wenn Gott ran darf, wenn der Heilige Geist da rein darf. Und du das ganz ehrlich mit Gott besprichst, deinen Blick auf ihn richtest in dem Moment. Ja, Gott lädt uns ein, uns mit unseren Gefühlen zu ihm zu kommen und unsere Gefühle beim Namen zu nennen. Und Männer, ich glaube, das ist so ein besonderes Thema für uns. Gefühle. Oh, ist das nicht eine Frauensache? Ich glaube nicht. Das gilt auch für uns Spezies. So schwer es uns fällt. Und wir haben auch ein gutes Beispiel in der Bibel. Ihr kennt den König David. Das war ein gefürchteter, kriegerischer König. Es war ein Mann, der hat dieses Reich gerissen. Der hat seinen Mann gestanden, Feldzüge gezogen. Aber es war ein Mann ganz nah am Herzen Gottes. In seinen Psalmen lesen wir von ihm. Und er beschreibt in seinen Psalmen, wie er seine Wut benennt, wie er seinen Ärger benennt, wie er das Zorn beim Namen nennt, wie er mit Gott darüber hadert und spricht und genauso aber auch seine Freuden und sein Leid ihm klagt, alles ihm gibt und ihm sagt. Das ist ein Mann, der ganz offen mit Gott unterwegs war. Und nicht umsonst sagt Gott über David, dass er ein Mann nach seinem Herzen war. Und es war er nicht, weil er so toll war und weil er nie wütend war, weil er nie zornig war, weil er nie gelogen hat oder Lüge in sich hatte oder Scham. Nein. Sondern weil er in auch von einer Beziehung mit seinem Gott lebte. Und vielleicht darf Davids Gebet für dich so ein Türöffner sein, so ein Herzensöffner sein. Im Psalm 139, 23 und 24 steht: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüf mich und erkenne meine Gedanken. Zeig mir, wenn ich auf falschem Wege gehe, und führe mich dem Weg zum ewigen Leben. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Ein starkes Gebet fordert Ehrlichkeit. Wie ging es mit Kain weiter? Was machte Gott mit dem Kerl? Der Kain, der musste die Konsequenzen spüren. Der musste die volle Verantwortung für seinen Mist übernehmen. Gott schickte ihn ins Nowhere, raus ins Nirgendwo. Er musste weg. Aber ich finde es so richtig stark, was Gott da macht mit ihm. Ihr seht dieses Zeichen. Gott lässt ihn nicht allein. Gott gibt ihm nochmal eine Chance. Gott gibt ihm die Chance, darüber nachzudenken, was passiert ist. Gott gibt ihm Sicherheit. Er darf nicht. Er wird ja da rausgeschickt, wie ein vogelfreier Mensch, der einfach abgeschossen werden darf, der getötet werden darf. Aber Gott gibt ihm ein Zeichen: Du bist unter meinem Schutz. Und egal wie dein Herz aussieht, du bist unter seinem Schutz. Und man kann vermuten, dass Kain tatsächlich umgekehrt ist. Denn er hat ja dann auch noch Kinder bekommen und sein erstgeborener Sohn, der hieß, den hat er Henoch genannt. Wir haben ja auch einen Henoch hier, bekannter Mann. Henoch heißt, du bist Geweihter. Und wem wurde er geweiht? Kain hat Gott Henoch geweiht, seinen ersten Sohn geweiht. Und von Henoch heißt es, er wandelte mit Gott. Warum weiht Kain seinen ersten Sohn, dem einzigen wahren Gott? Weil er merkt, mein Sohn, das erste Opfer, sozusagen mein Erstling, soll Gott gehören. Sein Herz war auf Gott ausgerichtet. Sein Blick geht nach oben. Und ich glaube, oder Christopher und ich glauben, dass es von Anfang an um Kains Herz ging. Das war Programm für sein Leben. Denn Kain heißt übrigens, ich habe erworben. Also ich habe erkauft oder ich habe gewonnen. Im Sinne von, ich habe dich zurückgewonnen. Ist das nicht der Hammer? Das ist sein Lebensprozess. Ich meine, der hat ja richtig lang gelebt, der Kerl. Also damals so um die 9, es steht nicht genau drin, sein jüngerer Bruder Seth, der war 912 Jahre alt, aber von ihm weiß man es nicht so genau. Aber ziemlich alt, älter wie wir werden. Und so lang hat Gott mit ihm, war er mit ihm. Und so lang ist Gott mit dir und kämpft um dein Herz. Ich habe erworben, ich habe dich erkauft. Genau das hat Gott gemacht. Genau das hat Gott gemacht. Als Gott seinen Sohn am Kreuz opferte und starb, erkaufte er den Weg zu deinem Herzen. Er hat alles gegeben, wie wir es im Anspiel vorher gesehen haben. Er hat dich umworben, er hat dich erkauft, er hat alles gegeben, damit dein Herz frei werden darf, dass er einen Zugang in dein Herz bekommen darf. Er hat alles gegeben. Er hat für deine Schuld, für deinen Scham, für deine Unsicherheit, für deine Angst, für deine Bitterkeit, für deinen Wut und Zorn und was auch alles bezahlt. Er ist ans Kreuz gegangen. Wie viel mehr Liebe kann es geben? Eine Liebe, die alles gibt, das Leben gibt für dich. Wenn wir unser Herz zu Jesus hin öffnen, hat er die Möglichkeit, in uns was hineinzuschütten, um den Gärungsprozess zu stoppen. Ja, da kommt dann so, kommt da was rein, so ein Keimvernichter, was auch immer das ist. Ich glaube, es ist seine Liebe, die er da hineinschüttet. Seine Begegnung, wenn du mit Begegnung mit dem lebendigen Gott hast, weil du ein offenes Herz hast, kann er mit seiner Liebe da hineinkommen und alles verändern. Er kann Lieblosigkeit in Liebe verwandeln. Er kann meine Wut in gewinnbringendes Handeln verändern. Er kann meine Lüge in Wahrheit verändern. Er kann meine Trennung, Spaltung in Verbindung bringen, wieder in Verbundenheit bringen. Er kann meine Scham in Achtung verwandeln. Er kümmert sich dann um mein Herz. Ich denke nicht, dass es von jetzt auf nachher geht, sondern dass es ein Prozess ist. Ein langer Prozess, könnte sein, ja. Aber es geht in diesem Prozess um diese Bereitschaft, um meine Bereitschaft. Blick nach oben. Ich muss ihm, muss diesem Gott, diesem Jesus die Erlaubnis geben, guck nach meinem Herzen. Wie war das vorher mit dem Herrschen? Du herrschst über dein Herz. Nur du hast die Berechtigung zu sagen, wer da was machen darf. Das heißt, du entscheidest, ob Gott auch da rein darf. Du bist derjenige, der die Erlaubnis Gott geben muss. Komm da rein und mach was mit mir. Veränder mein Herz. Und wir wünschen dir von Herzen, Christopher und ich, wir beide, dass Gott einmal über dein Leben in seiner Liebe, im Ausdruck seiner Liebe, diesen Namen Kain ausruft. Ich habe dich gewonnen. Ich habe dein Herz gewonnen. Das wünschen wir dir. Amen.